Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir sitzen mal wieder an einem Tisch zusammen. Das freut mich sehr.
Mich auch.
Und ich habe einen frisch gebackenen Apfelkuchen von Rita bekommen. Das freut mich noch viel mehr.
Die Äpfel waren gerade reif und dann sind ja immer so viele auf einmal reif. Und dann muss gebacken werden, gebacken, gebacken, solange wir noch Backöfen bedienen.
Dürfen können.
Ja.
Zahlen, Gedöns, solange wir sie noch nicht mit dem Hamsterrad betreiben müssen.
Genau.
Ja, darüber wollten wir aber gar nicht reden, sondern…
Wer weiß, was weiß ich, worüber du reden willst.
Nee, wir waren über Umstände auf das Thema… Random Acts of Kindness gekommen. Und ich hatte mich daran erinnert, es gibt ja immer so schöne, rührende Videos zu diesen Random Acts of Kindness. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, es ist so viel in der Welt, das einen deprimiert, dass ich dachte, vielleicht müssen wir uns dem ja gar nicht so hingeben, sondern vielleicht können wir ja was tun. Also wie auch immer das dann aussieht. Und dann bin ich auf diese Random Acts of Kindness gestoßen oder es ist mir wieder eingefallen und wollte im Prinzip mit dir darüber sprechen, ob Random Acts of Kindness die Welt retten können.
Ja, okay, krass.
Nicht dann, weniger.
Alles klar, die Antwort lautet ja.
Sehr gut.
Solange sie nicht random bleiben. Das war die Fußnote. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Rita hat gesagt, sie findet das Thema gut.
Ja, ich finde das Thema natürlich gut und ich habe auch schon vor diesen Videos gesessen. Ja, ich habe auch schon Katzen auf Roboterstaubsaugern angeguckt und so, nicht so viel, aber ich habe mir sowas schon angesehen und dann, nachdem du das Thema vorgeschlagen hast, natürlich nochmal, damit ich da so ein bisschen drin bin. Und habe mich tatsächlich, wie eben gesagt, ein wenig am Wort random gestoßen. Das ist ja richtig, was die Videozusammenstellungen angeht. Die sind natürlich zufällig und da sind irgendwie ja so Zufallstreffer dabei, wo eine Kamera irgendwas aufgenommen hat. Und das war das eine, worüber ich nachgedacht habe, wie random das Ganze denn so ist. Und das andere ist sicher der Begriff Kindness. Und den müsste man halt erstmal irgendwie gut übersetzen, was gar nicht so leicht ist, finde ich. Du nix?
Das ist nämlich genau mein Ding. Deswegen, ich könnte ja auch irgendwas anderes sagen, aber ich kann gar nichts anderes sagen, weil ich es wirklich nur, ich konnte das nicht übersetzen, weil es nie mein Gefühl trifft, was ich habe, wenn ich das Wort Kindness sage.
Was hast du denn da so, was hast du denn so im Köcher? Hau mal raus.
Naja, man könnte ja sagen, es ist eine zufällige Nettigkeit, ja, so, aber Nettigkeit, finde ich, trifft es nicht. Es ist ein zufälliger Ausbruch von Gutherzigkeit zum Beispiel. Das trifft es aber auch nicht. Und es ist, für mich ist es halt wirklich die Kombination aus beidem. Ich finde, dieses Kindness ist was, was direkt aus dem Herzen kommt. Und es klingt jetzt so total pathetisch. Ich bin da nicht gut drin mit so pathetischen Sachen öffentlich, aber ich fühle das
auch. Wir dürfen alle ein bisschen schwermütig und pathetisch sein. Ist okay.
Ja, aber das ist so, ich finde, das ist so eine spontane Reaktion. Also du gerätst in eine Situation, erkennst eine Notlage und es ist dir wirklich in dem Moment einfach ein Bedürfnis, da in irgendeiner Form zu helfen. Mit einer persönlichen Geste, wie auch immer die aussieht. Und das, finde ich, beinhaltet ja schon ganz viel. Also es geht gar nicht nur um diese Kindness, die du da an den Tag legst, sondern es geht ja auch darum, überhaupt erstmal eine Awareness zu haben, also eine Aufmerksamkeit und eine Aufnahmefähigkeit der Situation. Also dass du überhaupt erst erkennst, dass du in einer Situation bist, in der du gerade in dem Moment eine entscheidende Rolle spielen kannst, mit einer Kleinigkeit.
Ja.
So, das waren jetzt sehr viele Worte. Ich habe immer noch nicht das Wort Kindness übersetzt. Ich habe nur gesagt, was ich dabei fühle.
Ist ja auch grundsätzlich, ist das mit der Übersetzbarkeit ja ein schwieriges Thema, zumal man auch mit dem Begriff, selbst wenn er aus dem Deutschen käme, das wir jetzt nun mal sprechen, ja Unterschiedliches meinen kann. Also ich habe mich rund um den Begriff dann umgetan und versucht, was zu finden. Und bin vor allen Dingen bei Freundlichkeit gelandet, was ich gut fand, weil Freund innen drin steckt und befreundet sein mit sich, mit der Welt, mit dem anderen. Aber da gehört schon ein ganzes Begriffsfeld dazu. Und in der Literatur ist es tatsächlich angenehmerweise auch nicht eindeutig. Und man hält sich auch gar nicht ganz lange mit Begriffsbestimmungen auf. Es ist wohl historisch und systematisch interessant, welche Formen von Kindness sozusagen zu denken sind. In der östlichen Philosophie ist da sicher auch noch mal viel zu finden, was ich nicht gut genug kenne. Da möge man mich gern ergänzen. Aber was jetzt so die Herkünfte angeht, die ich gut kenne, da ist, wie gesagt, ein großes Begriffsfeld. Und man ist auch nicht scheu, die Begriffe alle zu schreiben. Das finde ich auch ganz gut. Ohne Kitschverdacht kommen da Sachen vor, wie neben der Freundlichkeit Zuneigung, Herzlichkeit, Liebenswürdigkeit. Mhm. Liebenswürdig finde ich auch gut, irgendwie, weil ne, Würde drin ist und Liebe. Offenherzigkeit. Dann gibt es eine lange Tradition der Philanthropie in der Philosophie, also der Zugewandtheit dem Menschen gegenüber, Menschenliebe.
Das gibt's auch so, ne? So Menschen, die als Philanthropen bezeichnet werden. Sind oft reiche Menschen, die sehr viel in gute Zwecke stecken und die nennt man dann Philanthropen.
Ja, das kann natürlich auch eine ganze Haltung sein und eine philosophische Schule. Aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass man all die historischen Auswüchse so kennt. Eine große, dicke Wurzel des Ganzen ist der christliche Caritas-Gedanke. Also
der auch nicht so ohne ist tatsächlich.
Ja, so eine Art unerotischer Liebe, die hilft. Und interessant daran …
Barmherzigkeit.
Ja, genau. Interessant daran, jetzt kommt nämlich der barmherzige Samariter, ist, dass es zu all diesen Dingen eigentlich so … Ursprungslegenden oder typische Geschichten gibt. Und das,
da sind wir ja im Herbst genau richtig mit dem Sankt Martin.
Ja, genau, zum Beispiel der. Genau. Und dass die sowohl diesen Akt beinhalten als auch immer einen symbolischen Wert, der, wenn ich da jetzt grob umreiße, das ist jetzt so meine Analyse, das ist zu grob und stimmt so sicher nicht, aber häufig ist dem Ganzen der Zug inne, dass es ein regelhafter Bruch mit der Regel ist. Das ist ganz komisch. Es ist unerwartet. Wenn es der Regel folgen würde, was wir da sehen, würde das nicht passieren, was wir da sehen. Und trotzdem kommt es uns ja nicht falsch vor. Der Regelbruch ist etwas, was eigentlich normal sein sollte, wenn man es mal normativ ausdrückt. Also nach meinem Empfinden, aber ich glaube auch nach dem, was wir als Gesellschaft so verabreden, würden wir sagen, Gesellschaft wäre gut, wenn das normal wäre, sich in diesen Punkten einfach zu helfen. Und trotzdem ist es ein Regelbruch. Und das finde ich sehr spannend, dass wir Regeln etablieren, die eigentlich davon ausgehen, dass wir freundlich, zugewandt mit uns und mit der Welt umgehen und es dann aber als Regelbruch wahrnehmen, wenn das jemand in so einem plötzlichen Akt tatsächlich lebt. Und ja, das ist eben häufig so, dass es ein ganz spannendes Verhältnis zwischen dem, was wir als Regel institutionalisieren und dem, was wir als Haltung oder Tugend dazu einfordern, gibt. Und dafür ist eben dieser barmherzige Samariter zum Beispiel so eine Geschichte, dass da alle dran vorbeigehen, die eigentlich gutherzig, offenherzig, christlich irgendwie sein sollten. Und dass dann derjenige, der irgendwie gar nicht ins Schema passt, sich aber demjenigen zuwendet und dass das ja der eigentliche Akt ist, in dem man zeigt, dass man die Werte verstanden hat, die zu leben sind.
Mir fällt gerade nur ein, als ich ja an St. Martin denken musste, dass es ja interessant ist, dass wir das in den Herbst und Winter verorten, also in die Herbst-Winter.
Wenn es dunkel ist.
Ja, nicht nur, wenn es dunkel ist, sondern ich muss gerade dran denken, also mir kommt es so vor in Köln, als hätten wir einen massiven Anstieg an Obdachlosen, vor allen Dingen Männern. Rund um den Bahnhof ist es wirklich so, dass man denkt, okay, ich könnte hier eine komplette Geldbörse ausschütten. Du kannst jede Sekunde irgendwem Geld geben, ne? Weil du auch wirklich siehst, dass es notwendig ist. Ich habe diesen Sommer alleine dreimal den Notruf gewählt, weil Menschen hilflos und ja, nicht mehr Herr ihrer Sinne, nicht mehr ansprechbar oder auch einfach, ne, mit Exkrementen voll in der Ecke lagen. Und natürlich war da Drogenmissbrauch im Spiel, Alkoholmissbrauch oder so. Das kannst du relativ schnell an zwei Fingern abzählen. Aber was ich dann mache, ist den Notruf rufen und dann gehe ich halt meiner Wiege. Und also ich überlege dann halt immer, wieso kommt es überhaupt dazu? Und wieso sind denn jetzt eigentlich Sanitäterinnen und Sanitäter die letzte Lösung, die das ja eigentlich, also die müssen sich ja um das kümmern, was die Gesellschaft nicht auffängt. Ne? Die haben ja eigentlich noch ganz andere Aufgaben, aber es wird immer mehr zu deren Aufgabe, sich um diese Leute zu kümmern, weil es einfach keine Grundversorgung gibt. So. Ja. Und wenn ich mir das angucke und mir angucke, wohin wir jetzt steuern, also auch jetzt gerade im Winter und so, dann haben wir vielleicht einfach nur eine sehr lange Zeit gehabt, in der das nicht so war. Aber vielleicht haben wir es auch gar nicht so wahrgenommen.
Oder nicht so aufgefallen ist.
Genau, oder nicht so aufgefallen ist. Und jetzt fällt es halt total massiv auf, weil jetzt sehr viele Menschen an ihre Grenzen kommen. Und ich finde, je mehr Menschen an diese Grenze kommen, desto notwendiger wird es einfach, dass man aufeinander achtet und dass man ein Bewusstsein dafür bekommt, dass es nicht geht ohne die Hilfe der anderen. Das geht natürlich die ganze Zeit grundsätzlich, ne? Aber bis dahin hatten wir halt immer noch irgendwelche Auffangstationen und die brechen jetzt weg. Und wenn ich das jetzt an eine Zeit denke, in der es eben keine sozialen Netze gab im Sinne von soziale Grundsicherung durch einen Staat oder so, dann ist es natürlich gegen Herbst und Winter in der kalten Jahreszeit noch viel wichtiger, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt andere Leute Not leiden und dass man da hingucken muss. Mhm. Und deswegen war mir gerade, also es war der Gedanke, wo ich so dachte, ja, es ergibt Sinn, dass das zum Herbst hin sozusagen solche Geschichten erzählt werden, ja. bis Weihnachten, ne? Also geht ja die ganze Zeit um Verzicht, um Hilfe, um das warme Herz, ja, so, um Warmherzigkeit. Und ich glaube, oder mir fällt gerade, glaube ich, das erste Mal auf, dass das wahrscheinlich einen Sinn hatte.
Ich denke schon, ja. Also auch in skandinavischen Ländern, die Lucia, die dann Licht bringt ins Dunkel, das ist ja auch mehr als einfach nur Helligkeit da, wo wenig Helligkeit ist. Das ist ja auch metaphorisch interessant. Und der Punkt, den du ansprichst, ist ja auch diese Frage, warum überlassen wir das SanitäterInnen, die Frage nach den Institutionen. Also was etablieren wir um diese Sorge? Ich nenne es mal allgemein, ich glaube, da gehört auch Seelsorge dazu. Und dann ist die Frage, wer diese Ämter noch inne hat, um diese Sorge zu betreiben. Und ja klar, man kann aufrufen zur Sorge um sich. Das können aber jetzt nicht so alle Menschen mal eben. Und es geht sich ja darum, sich auch umeinander zu sorgen, besorgt zu sein und Sorgedienste zu leisten. Nur haben wir das wie alles andere, und das ist ja auch ein segensreicher Zug der Moderne, auch, nicht nur, ausgelagert in Institutionen. Also wir sind nicht mehr darauf angewiesen, böse gesagt, dass mir zufällig jemand hilft. Random Acts of Kindness, sondern es gibt die Möglichkeit, die du ja auch nutzt, zu sagen, es gibt Stellen, die sind zuständig für jeden und jede, ohne Ansicht der Person. Die Person ist nicht darauf angewiesen, dass ihr zufällig jemand barmherzig begegnet, sondern, ja, ich führe jetzt erstmal aus, ich habe auch dieses Kopfwackeln, Nora wackelt mit dem Kopf, ne? Sondern wir haben das etabliert, es ist jedem und jeder zugänglich, wir haben ein System, das das auffängt. Und dein Kopfwackeln bedeutet?
Soweit die Theorie.
Richtig. Weil es natürlich nicht funktioniert, niemals. Das Netz hat Löcher, das Netz, das da auffangen soll. Es ist ganz viel schlecht finanziert. Es machen zu wenig Menschen diese Arbeit, weil sie unglaublich anstrengend ist und schlecht bezahlt. Nicht nur deswegen, aber auch. Es sind an sich zu wenig Menschen, die sich umeinander kümmern können. Und es ist, und das ist, glaube ich, das Bedenklichste am Kopfwackeln, nicht vollständig zu institutionalisieren. Wir können das nicht in Kanäle schieben und sagen so, jetzt, dann läuft es halt diesen Weg und dann geht die Klappe auf und dann ist der Mensch versorgt. Es funktioniert so nicht. Es scheitert am Menschen, am Einzelschicksal.
Ja, am Einzelschicksal, aber es scheitert tatsächlich auch an denen in den Machtpositionen. Und das ist tatsächlich das, was ich sehr kritisch finde, ist, dass wir in den Institutionen Machtpositionen und Machtgefälle aufgebaut haben, ohne diese transparent und bewusst zu machen. Mhm. Ich glaube, beziehungsweise die Menschen, die die Macht haben, sind sich ihrer bewusst, aber ich glaube nicht, dass sie sich darüber bewusst sind, was das eigentlich für die Person auf der anderen Seite bedeutet, mhm. so was das für einen Einfluss auf so ein Leben haben kann. Und wenn ich mir so Sachen angucke, jetzt gerade heute gab es eine Meldung in Bayern, und das muss da wohl gängige Praxis sein, dass ein iranischer Asylantragsteller ins Amt gelockt worden ist mit der Aussicht auf eine Ausbildung, mit der Erlaubnis, eine Ausbildung machen zu dürfen am Ende als Pflegeperson, um sie dort festzunehmen und abzuschieben. Und das, weißt du, wenn man das so hört, wie es gedacht ist und auf der anderen Seite so ein Beispiel hat, wie es gemacht wird, dann wackelt so alles in mir, weil ich so denke, ja, in der Theorie ist es gut gedacht, aber warum funktioniert es eigentlich in der Praxis so schlecht oder wird on top auch noch so sehr missbraucht? Mhm. Und ich glaube, dass du dann doch wieder auf diesen Random Act of Kindness angewiesen bist, nämlich auf die eine Person, die sich deiner annimmt und sagt, okay, ich öffne dir hier eine Tür.
Das schildern ja auch viele, ja. dass sie in diesem System das so erleben, übrigens auch bei Therapeutinnen und Therapeuten und LehrerInnen und überall, dass man letztlich im System, das darauf ausgelegt ist, zu helfen, darauf angewiesen ist, zufällig jemanden zu treffen, der einem echt helfen will. Ja, nun.
Ja, absolut.
Oder mit dem man auch kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Personen können auch mal nicht miteinander. So, und dann müsste man so professionell sein, zu sagen, dann gebe ich den Fall ab. Und lange ist in der sozialen Arbeit ja vom Doppelmandat die Rede gewesen, dass Sozialarbeitende total zerreißen kann. Also, dass man einerseits dem Staat zuträglich sein muss, Stichwort, ich muss mich an die Regeln halten und so eine Abschiebung dann initiieren, wenn.
Genau. Ich muss nicht.
Ja, ich bin andererseits, Achtung, Doppelmandat, ja, ich bin nämlich der Klientin und dem Klienten genauso verpflichtet und zugetan und das kann einen unmöglich zu machenden Spagat bedeuten. Ja. Und nicht zu Unrecht ist dann vor einigen Jahren die Theorie von Silvia Staub-Bernasconi wichtig geworden und ist es immer noch, die dann vom Trippelmandat spricht und sagt, gerade die soziale Arbeit hat eine eigene Stimme, die darf sich nicht zerreißen lassen zwischen diesen zwei Polen, sondern muss letztlich auch einen politischen Willen bilden, eine Theorie bilden und eine Praxis, in der sie sich äußert und politisch genau das einfordert, was du kritisierst, nämlich am Machtgefälle zu arbeiten, das automatisch entsteht.
Aber es ist halt schwierig, wenn du im Auftrag des Staates des Staatshaushaltes agierst. Ja. Und mir ist schon klar, dass das natürlich irgendwie verriegelt werden muss, ne? Und dass das natürlich auch budgetiert werden muss und auch nicht unendlich geht. Ja. Aber die Frage bleibt, finde ich, nach der Menschlichkeit und ich glaube, da wird über die Regeln, und das ist, glaube ich, immer das Gefährliche, wenn Menschen zu Verwaltungsakten werden. Hm. So, ne? Und das haben wir in der Historie, wir haben da keine guten Erfahrungen mitgemacht.
Nee, mit Nummern und Vorgängen und so.
Ja, genau. Und ich finde, alleine vor dem Hintergrund müsste man eigentlich eine größere Sensibilität für das haben, was man da eigentlich macht, auch ne, auf dieser Seite. So, und deswegen, ich finde das total schwierig, das soll übrigens jetzt nicht an Menschen, die in solchen Ämtern arbeiten, das ist jetzt kein Generalverdacht und auch keine Anklage.
Ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen.
Ja, definitiv, ne? Also, und wir kriegen natürlich auch immer vor allen Dingen dann etwas mit, wenn es nicht gut läuft, das muss man dazu auch sagen.
Ja,
ne? Also
die unglaublich vielen freundlichen Akte, die spürt man nicht so.
Richtig, so, und ich glaube auch, dass Menschen, die diese unglaublich vielen freundlichen Akte machen, dass die genauso hadern, also dass es denen auch schwerfällt oder dass man sich dann auch reflektiert und in Frage stellt und überlegt, habe ich das richtig gemacht? Und es gibt auch die Fälle, na klar, das System ist anfällig für Missbrauch. Das kann überhaupt nicht ausgeschlossen werden. Die Frage ist nur, wird das in der Häufigkeit gemacht, wie Politikerinnen und Politiker das gerne postulieren, um eine Angst davor zu schüren, man würde den Sozialstaat abschöpfen?
Ja, wie gesagt, ich halte das für schwierig bis unmöglich, etwas, das du jetzt als Ethos sozusagen formulierst, in Institutionen zu gießen, weil Menschen immer das Gefühl haben werden, da ist gar kein Platz für mein persönliches Ethos. Mhm. Da habe ich auch einen Artikel in der Literaturliste nachher, wo das sehr deutlich wird, dass meine persönliche Werthaltung ja meistens konfligiert mit den allgemeinen Regeln. Selbst wenn ich versuche, alles korrekt zu machen. Ich stelle mir mal vor, ich bin Polizistin und im Straßendienst, ich habe häufig mit Menschen zu tun, die mir nicht freundlich begegnen. Ich versuche mindestens korrekt zu bleiben, wenn nicht sogar freundlich. Und trotzdem wird das mit meinen Werthaltungen ständig konfligieren und ich werde die ständig überprüfen müssen. Das ist unglaublich anstrengend und so eine Institution kann wahrscheinlich gar nicht der richtige Ort sein für meine persönlichen Werthaltungen, jedenfalls nicht vollständig. Sie kann sie nicht individuell abbilden. Sie kann halt was Allgemeines abbilden, dem ich zustimme, aber da werden immer Dinge dabei sein, mit denen ich hadere. Das ist für mich im Universitätssystem auch so, bei dir sicher auch im Journalismus. Das ist,
ich finde alles super.
Ja, genau, so kennt man dich. Dass man sich fragen darf, wo ist der Platz zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen und wie habe ich mich da zu positionieren? Und solange es da einen Spielraum gibt, ist es ja auch möglich, Random Acts, auch auf Unkindness, leider,
ja.
Ne, aber auch auf Kindness zu leben.
Die sind gar nicht so random.
Ja, das ist ja mein Punkt, sag ich ja. Das mit dem
die
Random
Unkindness.
Ist so eine Frage. Ja, es gibt ja Systematic Acts of Unkindness. Ja, man kann auch abstumpfen und es schrecklich finden und ein Mensch sein, den man eigentlich gar nicht sein will, wenn man so überfordert ist und weil das alles so unglaublich anstrengend ist. Das kenne ich von mir auch, dass man irgendwann nicht mehr die Version ist, die man eigentlich sein will. Und das liegt an dieser Zerreißprobe. Hm. Ich glaube, da bin ich jetzt mal streitbar, wir wären ganz gut beraten, das sage ich, das ist sehr ungewöhnlich, dass ich das sage.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Uns vom hehren Ideal des Humanismus an der Stelle teilweise zu verabschieden, weil Menschen da früh aussteigen und sagen, ja Menschlichkeit, Menschlichkeit, was soll denn das bedeuten?
Ich Damit muss wollte hier ich jetzt Job aber machen. Gerade kommen.
Ja, ja, ja. Ja, gut. Das ist so, dass es schnell, zumindest geschichtlich, auch umgeschlagen ist in nicht so gute Dinge. Also die Idee des Humanismus würde ich verteidigen mit dem Messer zwischen den Zähnen, das weißt du und das wissen auch die ZuhörerInnen. Aber sie überfordert viele Menschen als Ideal, weil sie zu abstrakt ist, weil sie auch zu heroisch ist manchmal. Und weil es viel leichter ist, sie klein zu denken. Deswegen sind, glaube ich, diese Videos so beliebt. Es ist eigentlich ein kleiner Akt. Mhm. Und der bildet aber was ganz Großes ab. Wenn ich mir vornehme, ich muss jeden Tag mit meinem Leben einen Vorschlag machen, was das Menschsein bedeutet, dann mag ich nicht vor die Tür gehen. Ich habe Angst. Ja?
Warum?
Also ich mache das mir
ganz einfach.
Ist doch klar, dass ich das sowieso die ganze Zeit tue, aber es entlastet mich natürlich, mit mir befreundet zu sein, mit den anderen auch, erstmal nur ja, freundlich zu bleiben. Noch nicht von Humanismus zu reden, sondern erstmal nur freundlich zu sein. Was mehr ist als höflich zu sein, finde ich.
Ja.
Und dann gelingt es mir vielleicht besser, ja, mit so kleinen Akten einzusteigen. Und ich würde sagen, dass es Übungen in Humanität sind, davon mal abgesehen. Aber das schlägt eben, dieser Gedanke der Humanität schlägt häufig um in eine Normativität, die Menschen überfordert. Und ja, das ist das Schwierige daran, denke ich.
Ja, also natürlich spricht die Historie gegen mich, aber ich überlege die ganze Zeit, ob unser Leben nicht viel zu schnell ist. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute in ihrem nahen Umfeld Menschen mit Kindness überhäufen, die ihnen bekannt sind.
Ja.
Ne? Also das ist nämlich auch, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und gedacht, naja, ne, klar, also Leuten zu sagen, na, hier sind aber auch noch Fremde, denen ihr helfen könnt, ja, während sie ja zu Hause sich irgendwie.
Ich kümmere mich schon um 17 Personen, die alle am Rande des Wahnsinns sind.
Ja, aber das ist es ja, ne? Und dann zu sagen, so, ja, aber da hätte sie jetzt ja wirklich auch noch, das wäre wirklich eine Kleinigkeit gewesen, ja. Ne? Das ist auch ein hehrer Anspruch, das muss man einfach dazu sagen. Und ich glaube, trotz allem, dass ein etwas verlangsamtes Leben und ein Leben, das sich weniger an Leistung und an Arbeitsproduktivität orientiert, so, dass es eher diesen random act of kindness gegenüber Fremden. Und ich glaube, das ist ja damit auch gemeint, ne? Das ist ja nicht der random act of kindness im Freundeskreis, ne? Das sollte hoffentlich selbstverständlich sein, ist es auch nicht immer, aber so, sondern wirklich also mit offenen Augen und mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen, eine Notlage zu entdecken und entsprechend zu reagieren. Mhm. Das klingt jetzt bescheuert, ne? Weil es geht jetzt gar nicht darum, dass ich mich jetzt hier so positionieren will. Aber ich stehe an einer Kasse und die Frau vor mir hat ihre PIN vergessen. Mhm. Und alle an der Kasse sind total genervt.
Ja, ich kenne diesen Moment.
Und der Bon war über 20 Euro.
Mhm. Und ich einfach bin bezahlen.
Ich bin ins Risiko, ne, ich habe natürlich gefragt, habe gesagt, ich habe gesagt, ey, ich kenne die Situation. Wenn das okay ist, ich würde es jetzt einfach zahlen und dann tauschen wir gleich die Nummern aus und dann kannst du mir das gerne überweisen und so. Das hätte jede andere Person in dieser Schlange auch tun können. Hm. Also es war jetzt niemand dabei, von dem ich annehmen würde, das wären jetzt irgendwie die letzten 20 Euro gewesen oder so, ne? Und trotzdem macht es ja am Ende meistens nur eine Person. Stehen ja nicht 10 drumherum und sagen, ich zahle das, sondern eine entscheidet sich dafür.
Ja, manche brauchen länger. Oder sind nicht so geübt, kommen auf den Gedanken gar nicht, dass man jetzt so reagieren könnte, weil sie schon geübt sind im Genervtsein?
Nein, aber das ist ja genau die Frage, ne? Also was ist das eigentlich, das einen befähigt, in dieser Situation handlungsfähig zu sein? Also es geht ja gar nicht darum, also ich meine das ernst, ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier total super, sondern ich stehe in dieser Situation und frage mich, warum habe ich das gemacht, warum andere eigentlich nicht? Also was ist sozusagen das, was einen daran hindert? Und ich persönlich habe dann, wenn ich mir Menschen angucke, das Gefühl, okay, die sind sehr mit sich selbst beschäftigt, die gehen nicht mit offenen, vielleicht sind die auch, haben die auch nicht so ein Erdmännchengehirn wie meins, das immer nach irgendwelchen Sachen sucht.
Ja,
ne? So,
das würde also. Das meine ich mit Entlastung. Man kann ja jetzt sagen, so, die Nora ist der einzige humane Mensch
Nein,
in dieser Kassenschlange.
Bitte nicht.
Siehst du, jetzt ist es dir unangenehm.
Ist es ja auch.
Wegen des eben Besprochenen, weil es ein so hehres Ideal ist und man will sich das ja auch gar nicht auf die Stirn pappen und so weiter. Man kann es ja klein denken. Und einfach mal anfangen bei dem, was dir eingefallen ist und anderen vielleicht nicht eingefallen ist. Oder es ist dir schneller eingefallen. Möglicherweise bist du geübt in sozialer Fantasie. Du denkst
das
dir, wie
ein
das
schönes,
so wäre.
Das ist ein schönes Wort, finde ich, soziale Fantasie.
Ja, aber daran hängt es auch, finde ich. Also sich erstmal vorstellen zu können, wie das denn wäre. Und damit ist noch nicht Empathie gemeint. Ich muss nicht mitfühlen mit der Person, sondern ich habe wirklich eine soziale Fantasie. Wie ist miteinander? Was wäre jetzt gut, um diese Situation zu lösen? Und das kann natürlich sein, dass du in vielen Punkten einfach geübter bist, weil du häufig schneller was geregelt haben willst, weil du den offeneren Kopf hast, vieles reinlassen musst aufgrund deiner Selbstständigkeit. Und dann müssen wir gar nicht sagen, obwohl ich das glaube, Nora ist der bessere Mensch.
Genau.
Sondern wir können sagen, naja, sie hat eben Fähigkeiten und Fertigkeiten trainiert, die andere vielleicht nicht so trainiert haben. Sie war offen in dem Moment. Es war jetzt vielleicht auch ein Stück Zufall, dass die anderen nicht so schnell waren. Und dann hat das eben so geklappt.
Und das ist das Interessante, was ich nämlich nachher bei mir abgeprüft habe. Also natürlich bin ich stolz für Oskar daraus, weil mir das eingefallen ist und weil ich jemandem helfen konnte. Das ist immer ein gutes Gefühl. Und wir wissen alle, das ist kein Altruismus.
Da müssen wir noch drüber reden, über den Altruismus, finde ich.
Ja. Genau. Ja, aber genau. So, aber das Ding ist ja, ich gehe ja da raus in der Annäherung, boah, das habe ich jetzt richtig gut gemacht. Was ich aber nicht weiß, ist, ob nicht vielleicht jemand in dieser Schlange zu einer anderen Gelegenheit sowas auch schon gemacht hat.
Ja.
Und ich erzähle das vor allen Dingen auch deshalb, weil mir das zuletzt häufiger bei Twitter vorgekommen ist, dass Leute so eine Geschichte erzählt haben, in der Regel aber am Ende des Monats, weil sie festgestellt haben, jemand stand vor ihnen an der Kasse. Und weil plötzlich die Lebensmittel teurer geworden sind, reichte das Geld nicht. Also der normale Einkauf, den sie sonst hatten, für den sie passendes Geld dabei hatten, das reichte nicht mehr. Mhm. Und während die einen genervt waren, hatten die anderen eben genau das, diesen Gedanken, oh mein Gott, das tut mir so leid, es reicht nicht mehr. Und haben dann einfach gezahlt. Mhm. So. In verschiedensten Varianten habe ich diese Geschichte gelesen auf Twitter. Und auch da habe ich mich dann halt gefragt, also na klar, erzählen die Leute die Geschichte. Jeder, der diese Geschichte erzählt, sagt genauso wie ich, ich will mich jetzt nicht als besseren Menschen darstellen.
Aber ich bin es.
In diesem Moment.
Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut.
In einem anderen Moment dann halt nicht mehr. Dann habe ich schlechte Laune und
20
bin
Minuten
angepisst.
Später ein Arschloch sein.
Richtig. So, ein random act of Arschloch.
Ja, genau.
So, aber ich finde das schon interessant, dass gerade vermehrt Menschen das Bedürfnis haben, ihre Umwelt und ihr Umfeld darauf aufmerksam zu machen, dass das in Zukunft häufiger wohl notwendig werden wird, dass die das jetzt antizipieren und sozusagen anfangen, ihr Umfeld zu sensibilisieren vielleicht. Man, was machen wir mit diesem Gespräch? Ne, wir haben ja diese Intention auch, ohne dass wir da jetzt Erwachsenenerziehung betreiben wollen, aber das ist ja, es ist uns aufgefallen.
Ja, wir teilen uns mit. Dir ist das Thema genau. Ja aus gutem Grund eingefallen.
Ja, ich glaube nicht, dass es dir nicht aufgefallen ist in der Welt, in der du dich bewegst.
Nee, natürlich ist mir das aufgefallen. Ich würde das, glaube ich, auch hier wieder großziehen und kleinziehen. Das Große ist ja, wir werden sensibel für das Thema Ressourcen.
Ja.
Schon seit einer Weile.
Ja, jetzt relativ drängend.
Und jetzt eben, ja genau, mit hui, 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 hui dabei. Und bei vielen macht es halt erst hui, 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 wenn es persönlich ist und den Menschen vor mir angeht. Wir sind nicht so ganz gut darin, viele von uns, diese ganz großen Dinge zu denken, zu fühlen auch oder ihnen zu entsprechen, zu versuchen. Das ist schwer. Wenn es dann klein wird, wird es einfacher. Genau wie in den Videos, wenn es klein ist, wenn es nicht Humanität ist oder die große Klimafrage, die große Ressourcenfrage, sondern wenn ich feststelle, da fehlt 1,23 Euro und es ist easy, das ist einfach herzugeben. Ich habe den 1,23 Euro, der fehlt mir auch nicht, jetzt gebe ich den her und dann ist gut und dann fällt es mir auf. Und das kann natürlich ein Punkt sein, an dem ich dann anfange, das groß zu ziehen und mich zu fragen, wo kommt das denn her? Dann stelle ich fest, aha, es werden mehr von den Geschichten erzählt, alles das, was du jetzt gemacht hast. Oder es bleibt eben ein random act of kindness. Und den einzutragen in den großen Horizont ist halt gar nicht nötig. Und ich glaube, dass das Menschen sehr entlastet, weil ja nachgewiesenermaßen Menschen glücklicher sind, wenn sie freundlich sind. Es macht Menschen glücklich, wenn sie helfen können. Das wissen wir alles. Die Psychologie ist da eindeutig. Es macht Menschen bindungsstärker, wenn sie Hilfe einfordern, aber auch wenn sie Hilfe geben. Wir wissen das alles und haben uns trotzdem eingerichtet, wie du schon gesagt hast, in einem eher leistungsorientierten, individualistischen Leben, das eben die Regel ist, die den Regelbruch fordert. Und dieser Spannung, auf die werden wir jetzt gerade hingewiesen und wir werden es im Kleinen merken und dann vielleicht auch aufmerksam fürs Größere werden. Aber ich glaube wirklich, das Große ist das Ressourcenthema, dass man sich jetzt mal anguckt, was haben wir denn, was habe ich denn, was kann ich hergeben, was brauche ich wirklich und wie ist das im ganz Großen zu denken?
Ja, ist spannend. Ich habe gerade gedacht, so ja, wir versuchen, vielleicht versuchen die Ersten, sich schon auf das Thema des Teilens ja. vorzubereiten, durch
ja,
diese
möglichen also, Mangel auch mal zu leben.
Genau, aber diesen random act of kindness sozusagen schon im Kleinen, das einzuüben, was möglicherweise, nicht notwendigerweise, aber möglicherweise eine Überlebensstrategie ist für die Zukunft.
Ja.
So. Und natürlich bekämpft es auch die eigenen Ängste, ne? Also wenn man selber teilt, dann kann man natürlich auch darauf hoffen, dass man selber einer Person begegnet, ja. die etwas mit einem teilt, wenn man in einer Notlage ist.
So, und dann sind wir ja bei diesem Thema Altruismus. Du hast das eben so im Nebensatz schon abgetan und gesagt, wir wissen ja, dass es gibt keinen Altruismus. Entschuldigung, ich weiß das noch nicht so genau. Das ist ja die Frage. Also auch hier im Kleinen wie im Großen kann man ja unterschiedliche Thesen vertreten. Nämlich ganz selbstverständlich, an den Gedanken haben wir uns gewöhnt, dass wir immer nur helfen, weil das erweiterter Egoismus ist. Dass es diese echte Haltung des Mitgefühls oder der Freundlichkeit gar nicht gibt, sondern dass das letztlich immer mir dient. Das ist aber erstmal eine These, würde ich sagen. Man darf auch die Gegenthese vertreten, doch, das gibt es schon. Es gibt auch sowas wie eine Selbstlosigkeit in Kleinform natürlich, verliere mich selbst nicht in dieser Situation, aber ich bin dann beim anderen und eine Freundlichkeit, die von meinem eigenen Egoismus nicht getragen ist. Oder, und das ist so die aktuelle Literatur, die ich dazu gefunden habe, These 1b sozusagen, ja, das ist alles erweiterter Egoismus, ist aber egal. Macht nichts.
Macht ja nichts.
Ist egal.
Ja, ja.
Ist trotzdem freundlich.
Der Zweck heiligt die Mitte.
Ja, und es ist trotzdem gut. Also ja. Ich muss das dann nicht kleinreden und sagen, ja, sowieso nur, damit du dich gut gefühlt hast. Das ist trotzdem gut. Alles okay.
Alles okay. Du darfst gut sein. Und das ist ja auch schon, ganz ehrlich, das finde ich ja das Perverse an der Nummer. Ja, also so, weil wir uns auch so ein bisschen dran gewöhnt haben, glaube ich, dass sowas wie Gutmenschen Schimpfwort ist.
Ja, und das ist aber doch furchtbar. Man kann das ja auch anders begründen. Man kann, also das ist wirklich eine große Frage in der Philosophie. Ist der Mensch von sich aus gut oder schlecht? Da haben sich sehr viele dran gerieben an diesem Gedanken. Vielleicht ist auch da These 1b irgendwie wichtig. Er ist weder noch, aber zu beidem fähig. Oder es gibt keine schlechten Menschen, aber nur schlechte Taten oder irgendwie so ein Gedöns. Also man kann sich natürlich rausreden. Aber die Grundfrage bleibt, ob Menschen wirklich zur Freundlichkeit und Zugewandtheit gemacht sind, ja oder nein. Und da kann man lange drüber streiten und es gibt gute Gründe, beide Thesen zu vertreten. Aber für diese Freundlichkeit, die wir jetzt besprechen, also diese Kindness, ist, glaube ich, auch eine Entlastung, es einfach mal zu trennen von den normativen Aufladungen, dass das Richtige sei und die einzige Weise, richtig Mensch zu sein und so weiter, und zu sagen, wie du es jetzt vorgeschlagen hast, na, es garantiert halt auch ein gutes Zusammenleben und Menschen sind auf Zusammenleben angewiesen. Also bei Rousseau wird nicht umsonst aus der Selbstliebe geschlossen, dass da ein Mitgefühl folgt. Das ist logisch, es ist gar nicht normativ oder moralisch, sondern weil ich nach mir sehe, muss ich nach dem anderen sehen. Menschen sind Gesellschaftswesen. So, das ist erstmal noch gar nicht aufgeladen mit, das ist richtig so oder das ist falsch so, sondern das ist schlicht so. Und auf dem Weg kommt man, glaube ich, dann auch zu einer Kritik des Gutmenschen-Schimpfwortes, denn das ist dann einfach an der Sache vorbei.
Natürlich, also das ist ja ohnehin an der Sache, das schmerzt dich erkenntnistheoretisch, würde ich sagen.
Ja, das ist schon so, weil mich das nervt mich logisch. Das kann man anders argumentieren und dann hat man das Problem nicht und ich weiß nicht, warum man das so hochkochen muss.
Ich habe auch keine Ahnung, warum das so sein muss, aber ich glaube, es ist eine, es hat auch was mit bewusstem Leben zu tun. Also es hat etwas damit zu tun, zum einen, dass ich erkenne, dass meine Stimmung auch andere beeinflusst, also dass ich einen Einfluss habe mit der Art, wie ich in die Welt gehe und in die Welt trete. Und ich will jetzt nicht wieder mit auf diesem Achtsamkeitsgedöns kommen, aber es ist schon so, ich finde oft, Freundlichkeit ist eine bewusste Entscheidung und eine bewusste Haltung. Ich bin übrigens auch bewusst unfreundlich manchmal.
Ja, ich auch. Das muss ich auch üben. Das wird mir regelmäßig als Hausaufgabe gegeben, das mal zu üben. Ich werde immer besser, ich warne die Mitmenschen.
Ja, ich leider nicht so. Nee, ich muss echt aufpassen, dass ich nämlich aus Vorurteilen oder aus Vorverurteilung einer Situation nicht unfreundlich werde. Also nicht unfreundlich bin, weil ich schon so ahne, was jetzt kommt oder so eine Ahnung habe, ja, weiß ich nicht, weil mich schon irgendwas an einer Person nervt.
Die so, Arroganz weißt du, so, habe ich auch, dass ich immer so diese, ich möchte mal überrascht werden, ich weiß schon, was jetzt passiert. Davon versuche ich auch zurückzutreten.
Und dann… Ja. So und deswegen, und das ist schon, also ich versuche mich darauf zu trainieren, diese Momente bewusst wahrzunehmen, um eben gegen diese, gegen das, was ich erlebe und was mich ja selber stört, diese Unachtsamkeit, diese Unaufmerksamkeit, dieses, diese Aggression um einen rum, um der etwas entgegenzusetzen. Und das ist wirklich, ich finde es echt schwierig, aber ich glaube, es ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, sich da auch, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es geht nicht darum, das zu unterdrücken, sondern es geht schon darum, das wahrzunehmen, aber dann was damit zu machen und es nicht einfach nur rauszukotzen. Entschuldigung.
Ich denke, dass du da eben einen wichtigen Punkt hattest mit der Zeit und der Beschleunigung, weil was du beschreibst, ja eine Form von Reflexion ist und die bedeutet immer Verzögerung, dass ich nicht im Moment bleibe, sondern eine Differenz zu diesem Moment erlebe, irgendeine Art von Bruch und dafür muss die Zeit da sein. Jetzt dauert das möglicherweise nicht ewig, aber es verzögert schon das Leben, wenn man ständig über sich und die anderen dann doch nochmal nachdenkt oder prüft, wie das Handeln in der einen oder anderen Situation war und versucht, sich irgendwelche Regeln aufzuerlegen, die vielleicht allgemein hin gelten könnten, nur um sie dann übermorgen wieder zu brechen und sich zu fragen, wie das jetzt wieder passieren konnte. Das braucht Zeit. Und die haben wir alle nicht.
Das interessiert tatsächlich. Nehmen wir uns vielleicht. Vom Bahnfahren habe ich gerade noch so eine, genau, weil uns war total voll, alle wollten rein, wie immer. Dann war da eine Frau, die hat versucht, den Koffer hochzuprügeln, das ging aber nicht. Neben ihr stand ein Typ, der einfach nicht reagiert hat. Ja. Und da schwillt mir ja schon direkt wieder der Kamm.
Vielleicht wollte er nicht übergriffig sein.
Nee. Also
wegen Feminismus hat er das nicht gemacht.
Genau, keine Ahnung.
Die Frau schafft das alleine.
Auf jeden Fall habe ich der Frau dann geholfen, sehr demonstrativ. Und
sehen Sie, so geht das.
So, genau, so passive-aggressive.
Ja,
so.
Schön.
Und dann fiel der so in seinen Sitz und so und ich grummelte so vor mich hin und dann keine Ahnung. Dann muss er irgendwann aufstehen und sich einen Kaffee holen. Ich weiß gar nicht, ob es die richtige Reihenfolge ist, ne? Aber ich versuche das mal. Und meinte dann so, er wäre halt total müde. Meinte ich so, er hat ganze Nacht Party gemacht, ne? So, nie kleine Kinder. Und dann war ich so.
Und Bandscheibenvorfall vierfach.
Nee.
Entschuldigung.
Nein, aber das ist der Moment, wo du feststellst, okay, du hast diese Situation einfach komplett, also du bist mit einem Vorurteil da reingegangen, weißt du, du warst sofort wieder angepisst. So, und wo du dann dich so innerlich schämst. Ich meine, gut, die andere Person weiß ja nichts von deinen Gedanken, wobei ich die Person rausgefunden hat, dass wir hier diesen Podcast machen. Was ich im Zweifel in dieser Geschichte erkennt. Vielleicht aber auch einfach nur gedacht habe, Gott, ich bin nicht froh, dass ich jetzt nicht mehr neben der Spinnerten sitze.
Die andere aber Spinnerte schmeißt Koffeintabletten ein wegen der kleinen Kinder.
Genau. Und auf jeden Fall, das ist halt wirklich so. Aber ich freu mich tatsächlich, dass ich dann bei sowas ertappt werde.
Oder dass du dich selbst ertappst.
Ja,
weil
ja,
du könntest auch
die Situation hat mich ertappt.
Unertappt. Ja, ja. Man geht so unertappt, non-philanthrop in den Zug. Ist ja wirklich so.
Ja, aber so und eigentlich, also ich habe mich, mir machen solche Momente ja Freude, weil mich dann das Leben auch überrascht, also auf so eine gute Art und ne, auch ertappt zu werden, zeigt einem halt auch mal wieder so, siehste? Siehste?
Siehste, das hattest du jetzt mal nicht
so,
auf dem Plan.
Warst du wieder schön der Klugscheißer, ne?
Ja.
Einfach mal durchatmen, Nora, die Situation wirken lassen, helfen, freundlich bleiben. Es hilft, wenn man nicht direkt anfängt zu urteilen. Also auch dieses, also ich urteile total schnell, aber ich muss echt aufpassen dabei, dass ich nicht vorverurteile und dann auch nicht entsprechend handle, sondern wirklich mal einen kurzen Schritt zurücktrete und sage, Galma, es geht auch anders.
Ja, da kann man in Köln ja viel lernen. Ne?
Richtig. Ich habe nicht Karl Mund gesagt, ich habe Galma gesagt.
Entsprechende Gelassenheit und ein schönes Glas geschmolzene Butter. Aber ist ja auch wirklich so, dass das sauschwer ist, sich des Urteilens zu enthalten, weil wir darauf angewiesen sind zu urteilen. Was hilft es, Urteile zu variieren? Ich werde ja nicht müde, das zu empfehlen, weil das auch Freude macht, finde ich. Um mal zu variieren und sich zu fragen, wie hätte ich jetzt anders beurteilen können. Muss noch nicht mal das Gegenteil sein, das ist meistens sehr anstrengend, eine Situation so von der Gegenseite zu betrachten, aber dass man so übt zu variieren, habe ich jetzt da wirklich einen Akt von Unfreundlichkeit gesehen oder habe ich einen Akt von Müdigkeit gesehen, reicht ja schon. Ne? Oder habe ich einen Akt von totaler Abgelenktheit, weil Gedanken woanders oder weiß ich nicht, gesehen. Ich versuche das jedes Mal, wenn mich jemand im Straßenverkehr mal wieder missachtet hat, während ich Rad fahre, denke ich immer, irgendwem ist was Schlimmes passiert und dieser Mensch fährt ins Krankenhaus zu dem anderen und hat jetzt gerade keine Augen für mich. Das ist dann eben so. Das ist sehr schwer.
Das passiert in Köln ja auch ständig. Also,
ja, genau.
Es müssen tausende Unfälle hier in Köln sein,
und
so wie die alle fahren.
Das ist mit der Freundlichkeit und der Höflichkeit. Ne? Das ist bei mir schon so, dass ich so ein Mindestmaß an Höflichkeit, wenn man mit seinem verkackten Auto wieder auf den Radweg gefahren ist, dann kann man wenigstens eine kleine entschuldigende Geste machen, wenn wir uns in die Augen gesehen haben. Dann lächle ich ja auch schon
genau,
wieder.
Genau, das passt.
So, ja, ja, ist ja egal. Aber wenn man dann so verschämt wegguckt oder mich noch irgendwie anrunzelt, weil ich mit dem Fahrrad fahre, dann wäre ich auch unfreundlich. Aber
ich habe auf dem Weg hierhin noch einen Autofahrer mit geschlossenen Scheiben, als du Pisser bezeichnet.
Du kannst aber auch so schön schimpfen.
Es ist wirklich, aber wirklich, es waren irgendwie 5 Fahrräder hintereinander. Zwischen dem Vorderen und mir war so eine wirklich eine kleine Lücke. Und das war, natürlich war es ein Sportwagen, ein roter. Ja,
natürlich.
Der mich dann einfach schneidet. Der einfach vor mir, weil er keinen Bock hat, noch auf mich zu warten, einfach vor mir dann rechts abbiegt und mich schneidet. Da kriege ich einen Anfall.
Ja, das weißt du, was die Motive waren?
Nein.
Ich bin ja dafür, alte Schimpfworte
wie Trottel, hier durch.
Trottel und Rüpel und derlei wieder einzuführen. Danach fühlt man sich auch leicht erheitert. Das hilft, wenn
ich fand das
der andere
okay,
das hört,
was ich gesagt habe. Ich meine, es trifft ja wirklich auf wirklich jeden zu. Wir sind alle Pisser.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Es ist ein humanistisches Schimpfen.
Schon, oder?
Ja.
Ich finde, das geht noch.
Anthropologisch korrekt, trotzdem unfreundlich gemeint. Ja, ja. Also was natürlich eigentlich für auch Freundlichkeit und Nicht-Chlorant-Beschmutzer-Nennungen spricht, ist, dass wir uns ein Stück schon auch erheben mit unseren Akten und Haltungen der Freundlichkeit. Denn das ist ein Hinweis, den viele, die sich damit befasst haben, sich nicht so schade sind, auch zu nennen. Das finde ich auch sehr ehrlich, insbesondere in der Beschäftigung mit Rousseau und der Folge dieser Selbstliebe, Eigenliebe, lassen wir mal weg, aber des Mitleids, dass man sagt, so und wirklich Neid empfinden ja diejenigen dem gegenüber, der tatsächlich immer freundlich bleibt. Da werden ja, damit kannst du Menschen ja zur Weißglut bringen, dass du einfach freundlich bleibst. Insofern kannst du dir auch daraus eine Freude machen, dass du dann eben nicht angefressen reagierst, sondern immer noch freundlich bleibst und immer noch freundlich bleibst und weißt, darin entzündet sich die weißglühende Wut des anderen, dass er dich nicht auf die Palme treiben kann. Aber ja, das ist jetzt natürlich überspitzt, aber ich glaube, es ist schon so, wenn man in dieser Freundlichkeit zu Hause ist oder sich zumindest so gut mit sich selbst und der Welt befreundet hat, dass einem das häufig gelingt, dass man kind, nice umgehen kann, dann hat man dadurch nicht nur
Hattest du sanftmütig
nee,
am
ich
Anfang?
Noch nicht, aber
weil das mir nämlich gerade so einfällt, wo ich so denke, ja, das spielt da tatsächlich auch mit rein, ne?
Ja, ja. So ein, ja, einfach eine.
Nachsichtig sein.
Genau, es gibt so wahnsinnig viel da drum herum.
Ja.
Wir werden wahrscheinlich nicht dazu kommen, Kindness zu übersetzen, aber das spielt alles rein. Das ist eine Riesenbegriffswolke, finde ich auch. Und man hat auch sofort innere Bilder, finde ich. Also die Menschen, die vor sich fegen, wenn sie gehen, um keinem Lebewesen Leid zu tun und so weiter. Und dann kann man natürlich das lächerlich machen und sagen, das ist ja Quatsch, das können ja auch nur ganz wenige. Aber diese Haltung zu etablieren, ist ja schon eine Frage der Übung und des normalen Miteinanders. Das meine ich ja, man muss das gar nicht so hochhängen, sondern wenn man sich recht logisch Gedanken darüber macht, wie ein gutes Zusammenleben denn funktionieren könnte, wird man in etwa dabei rauskommen.
Aber interessant finde ich ja, dass man dass dann auch das Argument kommt oder dass auch die Kritik kommt, dass man sagt, na, es gibt ja die Institutionen dafür, wenn die ihren Job machen würden, dann müssten wir sozusagen ja nicht einspringen, sondern hätten viel mehr zur Verfügung, um uns um unsere eigenen Dinge zu kümmern.
Ja, aber das Argument haben wir ja eigentlich schon ausgebrütet.
Ja.
Und gesagt, dass ja, weil Institutionen diesen letzten Rest Individualität, Einzelfall und Mitmenschlichkeit nicht leben können, weil sie Institutionen sind.
Aber ich hätte noch ein anderes Argument, das dafür spricht, denn ich meine, der Staat sind ja wir.
Ja,
und die Gesellschaft,
Institutionen müssen auch gelebt werden. Das sind ja nicht tote Instrumente, sondern die werden mit Akten gefüllt. Haha, doppelt.
Genau.
Akte der Menschlichkeit.
Akten. Genau. Und sie werden aber ja auch, also sie treten ja an eine Stelle, an der Gesellschaft irgendwie nicht funktioniert. Aber Gesellschaft muss ja die Basis bleiben. Das heißt, wir können nicht alles auslagern, weil wir, um Gesellschaft zu empfinden und um das zu leben, auch Gesellschaft leisten müssen. Und nicht, meine damit nicht irgendwie in der Kneipe am Tisch.
Ja,
geht
das,
da auch. Aber,
ja,
ne?
Aber das ist ja ein Leistungsgedanke, der schon mal etabliert war. Wir haben in einer anderen Folge drüber gesprochen, sich Gesellschaft leisten. Im doppelten Sinne, sich das leisten können, ist auch so eine Sache.
Ja.
Aber auch das als Leistung zu erfahren, dass ich bei jemandem bin. Mit jemandem bin, mit Menschen bin, denen ich nicht von vornherein zugetan bin, sondern die mir im blödesten Fall sogar total unsympathisch sind und trotzdem Gesellschaft mit denen lebe. Und so sehr wir, da bin ich total bei dir.
Ich habe das Moderne aber immer so räumlich gedacht, so in Gesellschaft sein. Ich habe das so räumlich gedacht.
Wie so Punkte auf einer Landkarte oder was meinst du?
Nee, tatsächlich auf der Arbeit.
Okay.
Da, wo man in Räumen in Gesellschaft ist. So. Mhm. Und nicht als ein Akt, ich habe das nicht als sozialer Akt, als losgelöst vom Raum, weißt du?
Mhm. Ja, verstehe. Ja.
Oder als sozialer Akt im öffentlichen Raum oder als Haltung, so als Haltung grundsätzlich, ne? Also, dass wir alle für Gesellschaft etwas leisten sollten, müssen, wollen, whatever.
Ja. So. Ja, es ist ja auch tatsächlich beides. Also, das geht in den Akten nicht auf, im doppelten Sinne. Es geht in den Pappdeckelakten nicht auf, es gibt aber auch in den, im Tun nicht gänzlich auf. Wir brauchen ja auch das Nomen. Wir brauchen auch Gesellschaft als etwas, was nicht erfüllbar ist, als ein Ideal oder als eine juristische Formel, an der wir uns abarbeiten und uns fragen, was daran richtig oder falsch ist und wie das so zu gehen hat. Aber wir müssen uns ständig vergesellschaften. Miteinander, das sind ganz wesentlich soziale Akte. Und die müssen eigentlich freundlich und zugewandt sein. Ich nochmal, weil wir Menschen sind. Nicht, weil wir damit irgendeinen moralischen Standard setzen, sondern weil wir anders nicht gut miteinander leben können.
Und das spielt, glaube ich, auch mit rein, dass viele Menschen sagen, uns gehen die Ehrenamtler flöten.
Ja.
Also ne, auch da, ich glaube, das ist eine Frage von Belastung, also von Geschwindigkeit und Belastung der Welt, in der wir leben, und es müsste deutlich mehr möglich gemacht werden, Ehrenamt zu leisten. Und deswegen finde ich auch sehr, sehr spannend die Diskussion, die gerade noch geführt wird zusätzlich, nämlich die Jugend will nicht mehr arbeiten. Das war spannend. Es hieß, die Jugend will keine Mehrarbeit mehr. Ja. Also ist nicht mehr bereit für Überstunden, keine Mehrarbeit mehr leisten. Und daraus wird die Diskussion, die Jugend will nicht mehr arbeiten.
Ja.
So, wo man denkt, nee, da steht mehr Arbeit. Also es geht um unbezahlte zusätzliche Leistung, die ausschließlich der Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität dient, sondern es geht darum, Raum zu schaffen für andere Lebensentwürfe, für eben sowas wie Gesellschaft. Und eigentlich, also sollte uns das doch fröhlich stimmen, dass wir eine Generation haben, der es wieder wert ist oder der es grundsätzlich wert ist oder die sich auch dafür Zeit nehmen will, Platz zu haben, um Gesellschaft zu leisten. Und von mir aus machen die Party, ja, aber wenn die gut drauf sind, machen die auch weniger Unsinn. Also ja, ist ja so. Menschen,
ja, und was alles sowas. Arbeit sein kann, also so rein quantitativ zu denken im Sinne von Wochenarbeitsstunden ist halt auch sehr, sehr eng. Man darf ja qualitativ mal fragen, welche Formen von Arbeit gibt es denn, welche Zugewandtheit?
Ich muss dir nicht sagen, aus welcher Ecke diese Diskussionen kommen.
Ja. Ja, nee, an sich muss man sich freuen, wenn diese großen Theoreme wie Arbeit, die lange unbefragt waren, oder Leistung, was lange unbefragt war, wenn die nochmal auf den Prüfstand gestellt werden und man ein bisschen dran rumwerkelt und mal Öl ablässt und mal so an Schrauben zieht und fragt, ist das denn alles noch so gut? Und das müffelt, lass mal anders machen. Der Kölner macht ein Läppchen drum, damit ist nicht geholfen, aber immerhin.
Es stinkt nicht mehr.
Ja, genau. Und das ist eigentlich natürlich was wir begrüßen sollten, zumal die jüngere Generation immer, das ist ihr Job, befragen darf, was die ältere Generation da von ihr will. Ich finde das komisch, wenn die das nicht fragen, sondern einfach
das
weitermachen.
Ich glaube, das kann man ihnen auch nicht verbieten.
Nee, eben.
Hat sich nicht schon Sokrates darüber beschwert?
Ja, natürlich, über die Jugend haben sich alle
oder
schon
es wird,
immer
es wird, beschwert. Es wird ihm zumindest zugeschrieben, oder? Dass die Jugend faul ist und ja.
Ja, klar, immer. Und dann haben aber auch …
Der Thema hat so ein Bart. Entschuldigung.
Ja, stimmt ja auch. Ist fusselig inzwischen, der Bart. Das will niemand mit ansehen. Mach einen Schnäuzer draus, dann geht's wieder.
Wickel also, dir das Ding um den Kopf.
Die Frage der Generativität hat immer schon Menschen beschäftigt. Und natürlich ist das leicht, auf die anderen zu zeigen und zu sagen, die machen das falsch. Genauso umgekehrt zu sagen, die Alten haben alles falsch gemacht, die haben alle Ressourcen aufgebraucht. Diese undifferenzierten Diskussionen führen nicht zu größerer Freundlichkeit.
Nein.
man möge sich irgendwo einpendeln in einer differenzierenden Mitte. Und das hat schon Aristoteles vorgeschlagen übrigens, als Freundlichkeit, als Tugend zwischen Gefallsucht und Streitsucht. Der macht ja in der nikomachischen Ethik immer diese Trias, also auf einem Ende des Strahls ist das, andere Ende des Strahls ist das und in der Mitte ist das Tugendhafte und das ist da die Freundlichkeit. Und mit all diesen Zuschreibungen von, die haben das falsch gemacht und jetzt geht's aber so, ist man entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, aber auf jeden Fall nicht freundlich. Das kann es nicht sein.
Geil finde ich immer, wenn man sagt, ja, aber ihr habt die ganzen Ressourcen aufgebraucht, ja, aber um euch zu füttern.
Ja.
Rums.
But damn, ihr wart auch ganz froh damit.
Ja. Ja, das ist aber wirklich so. Ne?
Ja, also Privilegien haben wir alle ausgenutzt bis dort hinaus.
Ja.
Also, dass das nicht selbstverständlich
aber
ist.
Aber ich wusste doch gar nicht, dass für meine Playstation alles kaputt gemacht wird.
Ja, natürlich kommt einem das auch erstmal selbstverständlich vor, wenn man lebt, wie man lebt. Aber wenn man es sich dann in größerem Maßstab anguckt, muss einem doch klar werden, dass das nicht normal ist, in kürzester Zeit individual von A nach B zu reisen, mehrere hundert Kilometer. Das ist völlig irrer Gedanke eigentlich.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wie exklusiv das lange Zeit war.
Ja,
ne? Also,
klar.
Und ja, es hat Leute ausgeschlossen und ja, es ist natürlich demokratischer geworden und es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass irgendwie so Klassendifferenzen abgebaut werden. Ja, ich weiß, es gibt keine Klassen, aber face it, so, ne? Also, und ja, daran kann man sich gewöhnen, man kann das auch für sich beanspruchen. Ich glaube, Fakt ist einfach, und das hat letztens jemand gesagt, Fakt ist, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass, weil unsere Ressourcen endlich sind oder zumindest, weil wir unsere Energie aus endlichen Ressourcen gewinnen, das wird sowieso nicht ewig so weitergehen. Es wird so nicht weitergehen. So, und die Frage ist, wenn wir endliche Ressourcen haben, wie schnell wollen wir die verbrauchen? Und ich glaube, wir haben in den letzten 100 Jahren wirklich so krass viele Ressourcen verbraucht.
Ja, das darf man sich mal in Diagrammen angucken.
Ja.
Da wird einem ganz komisch bei.
Da wird einem ganz komisch bei.
Mhm.
So, und dass man einfach jetzt überlegen muss, okay, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu begreifen und zu überlegen, was können wir tun?
Mhm.
Also wie können wir alle dazu, und es wird am Ende tatsächlich so sein, also man sagt ja, man, die Privathaushalte, die sind nicht die Industrie, ja, aber wer konsumiert die Güter der Industrie, das ist halt so ein Kreislauf, deswegen so, wie wir es machen wollen.
Ja, deine Eingangsfrage war ja, ob man mit diesen Random Acts of Kindness noch was reißen kann.
Nee, die Welt retten, nicht was reißen.
Ja.
Ultimative.
Mhm. Gut. Merkst du selber, wir sind beide sprachlos.
Was denn?
Angesichts dieser Diskussion muss man sagen, natürlich nicht. Ne? Und dann aber auch sagen, ja, natürlich schon, weil anders können wir nicht. Also wir können halt, glaube ich, umgekehrt nicht darauf verzichten, wenigstens diese kleinen Akte der Freundlichkeit oder Zugewandtheit zu leben. Einen schönen Hinweis habe ich einem Buch entnommen, das unter anderem psychoanalytisch geprägt ist, womit ich mich nicht gut auskenne, das aber performativ das macht, was es nachher argumentiert. Also es geht im Buch so vor, wie es auch im einzelnen Menschen vorgehen müsse, so Ontogenese und Phylogenese quasi in Buch- und Menschform, nämlich, dass wir uns sozusagen das hässliche, schlimme, das Egomane daran angucken müssen, an der Freundlichkeit und auch meine Unfreundlichkeiten und all das am anderen, was ich in keiner Weise irgendwie freundlich beantworten möchte, um dann wirklich freundlich werden zu können, im vollgültigen Sinne.
Mhm.
Also ich muss zu einer Akzeptanz des Schwarzen und Fiesen und Dreckigen irgendwie kommen, um dann wirklich zugewandt sein zu können. Und vielleicht ist es so ähnlich, dass wir bei dieser Ressourcenfrage erstmal auch anerkennen müssen, ja, scheiße, ne? War
nicht so eine gute Idee.
Haben wir nicht gut gemacht. Ich mache auch nicht gut mit an vielen Stellen. Mache ich das nicht gut? Und dann zu einer Freundlichkeit kommen zu können, aber auch mir selbst gegenüber, die nicht nur Kasteiung und Askese und im Prinzip muss ich mich aus dem Leben schießen, weil ich hier viel zu viel verbrauche als Westeuropäerin, da nicht zu landen, sondern ja, wie gesagt, zugewandt zu bleiben und zu versuchen, das dann mit, wenn nicht random, daran stoße ich mich immer noch, dann mit systematischen Akten von Freundlichkeit zu versuchen und auch mit Scheitern. Mir wird das nicht gelingen, durchgängig.
Genau. Also das ist halt, ne, dieses, das, was mein Vater mir schon in meinem Poesiealbum geschrieben hat, als ich noch nicht verstanden habe. Ideale sind wie die Sterne. Man kann sie nicht erreichen, aber man kann seinen Kurs danach richten. Mhm. Und zwischendurch macht man halt die ein oder andere Bruchlandung oder ja, einen Schiffbruch oder was auch immer. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und was ich bei der Freundlichkeit, ich finde, das muss halt, also was heißt das muss, aber ich glaube, es bringt nur allen Seiten was, wenn sie wirklich so von innen kommt, also wenn sie wirklich aus innerer Überzeugung kommt. Natürlich kann man jetzt sagen, fake it till you make it, ja, erstmal so ein bisschen üben und vielleicht stellt sich das Ganze ein, aber ich glaube, dass da einfach viel Reflexionsarbeit hintersteckt und auch erstmal vielleicht ein Üben, wo kann ich das denn überhaupt, ne? Oder wo fühle ich mich befähigt, das leisten zu können? Was kann ich denn leisten? So. Und was aber dann auch passieren könnte, oder kann ich mir zumindest vorstellen, ist, dass man eine andere Form der Teilhabe oder des Teilseins an Gesellschaft erlebt wieder. Also, dass man sich stärker als Teil dieser Gemeinschaft wieder wahrnimmt, weil man etwas dazu beitragen kann. Und wenn es eben auch nur eine Kleinigkeit ist. Aber vielleicht klingt das auch schon wieder zu pathetisch.
Ach, ich weiß nicht. Die Kleinigkeiten erlebt man ja, wenn man sie an sich ranlässt, genauso wie man sie agiert, wenn man die Situation an sich ranlässt. Und wir wollten es ja nicht hochhängen, dann lass es uns auch klein denken. Es reicht ja, weiß ich nicht, jemandem, der einem gut gefällt oder schön angezogen ist, zu sagen, Mann, du siehst schön aus. Im besten Fall ohne erotisches Interesse.
Wie ein Kind das machen würde,
ja,
übrigens. Ne?
Ja, genau.
Das ist aber ein und schönes
Menschen
Kleid.
Ja, habe ich letztens ja. auch ziemlich so. Und die hat sich total gefreut. Ja. Und das ist ja auch schön. Und wenn mir dann jemand mal was Schönes sagt, freue ich mich auch einfach und sage nicht, ja, echt, ach nee, sondern so,
dass
geht,
dir das
cool,
aufgefallen
danke.
Ist.
Freue ich mich. Ich habe mir 8 Stunden Mühe gegeben. Natürlich nicht. Aber ne, das auf beiden Seiten zu üben, ist klein zu handeln, aber auch an sich wahrzunehmen, wenn einem mal Gutes widerfährt. Auch ja. dies ist eine Übung, die man machen darf.
Oder auch sich zu vergegenwärtigen, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man das auch im Zweifel schon tut.
Ja.
Und dann auch einfach, ich glaube, man darf sich dafür schon auf die Schulter klopfen. Also an der Stelle, weißt du, wo man so unbewusst durchs Leben läuft und so, weißt du, ständig irgendwas macht und einem gar nicht mehr auffällt, was man eigentlich so tut, einfach mal sagen, hey, das ist doch richtig gut gelaufen. Das ist doch super, weil einen das natürlich auch selber zufriedener macht und dann ist es ja auch leichter, wenn man zufriedener ist, dann auch zufriedener durch die Welt zu gehen.
Ja, genau, das ist der Vorschlag, den die kluge Philosophie von Wilhelm Schmid zum Beispiel auch macht. Also, dass man dabei sich anfängt, mit sich selbst befreundet zu sein, ist mal der Anfang. Und das ist nicht so lapidar irgendein Sprüchlein, sondern das ist schwere Arbeit zum Teil. Und dass man dann eben auch sich befreunden kann mit dem Fremden, mit der Welt, mit dem anderen und auch mit dem eigenen, was man nicht so mag.
Ist das der Philosoph aus dem Nachtcafé?
Den du kennengelernt hast.
Genau,
ja.
Den fand ich sehr nett. Das war wirklich, ein wirklich sehr zugewandter und sehr freundlicher Mensch.
Ist ja kein Wunder bei dem, was der denkt und schreibt. Der sagt, das wäre echt abgefahren, wenn man dann so ein fieser Möpp wäre.
Nee, aber das war so, also man konnte einfach merken, dass es authentisch ist, dass da so eine wirkliche Menschenfreundlichkeit hintersteckt und das ist das Einzige, das muss ich echt hart üben. Ich bin ja eher so misanthrop unterwegs die meiste Zeit. Auch das, ne, das anzuerkennen, also klar ist das jetzt so ein hehres Ziel zu sagen, nee, wir brauchen alle mehr Random Acts of Kindness und so. Ich glaube, es gibt natürlich auch ganz viele davon, sonst würde diese Welt nicht funktionieren, ja. Also
klar.
Und jede Ehrenamtlerin …
Ist nicht immer eine Videokamera dabei, ne?
Richtig, und jede Ehrenamtlerin und jeder Ehrenamtler macht ja ständig so purposeful Acts of Kindness, ja, also so wirklich absichtlich so und aus eigener Intention, das soll auch nicht dahinter zurückstehen. Mir geht es tatsächlich eher um das Kleine, so um das Kleine, um dieses alltägliche Miteinander, um die Aufmerksamkeit und wie wir es schaffen, die Reibung in der Gesellschaft, diese Aggressivität, die natürlich entsteht, wenn man Angst hat, ne? Wenn man in einer unsicheren Situation ist, wie man der wie man die handhabbar macht, wie man selber einen Umgang damit findet. Und ich glaube einfach, dass das eine Wechselwirkung hat. Das ist, glaube ich, der Vorschlag, den ich machen will, wenn das bis jetzt nicht so geklungen hat.
Doch, ich glaube schon, dass das bisher so geklungen hat. Da kam ich auch raus.
Ich komme mir immer vor wie so ein Klugscheißer. Naja, ich mache mir da halt
Warum
Gedanken.
Warum machst du denn auch diesen Podcast? Du willst doch kluge Gedanken äußern, tust du ja auch ständig.
Nee, ich will, was heißt wollen?
Du fühlst dich gezwungen?
Ich fühle mich gezwungen.
Um Gottes Willen.
Nein, ich halte sie gar nicht für kluge Gedanken, aber ich habe nicht viele Menschen bis jetzt erlebt, mit denen man so gut darüber sprechen kann wie mit dir. Und die sozusagen da eben auch irgendwie Spaß haben, drüber nachzudenken. Und wir haben jetzt natürlich ein Publikum, glücklicherweise. Und das heißt ja auch, da draußen gibt es einfach schon ganz viele Menschen.
Ich glaube,
Menschen.
Du könntest hier ganz viele hinsetzen, die das wesentlich besser machen würden als ich, aber halt anders.
Nee, Rita.
Das glaube ich schon, weil alle, die zuhören, sich diese Gedanken ja auch machen. Also
das
was,
stimmt.
Ne?
Aber sprechen kann ich nur mit dir.
Ja. Oh Gott, das tut mir so leid. Aber ja.
Das ist keine Absage an andere Menschen.
Beim nächsten Mal verkleide ich mich als Wilhelm Schmid.
Ich glaube, dann könnten wir auch sehr gut reden.
Ja, das glaube ich auch. So, soll ich jetzt sagen, was
Meinst,
ich von
ich hätte mich
habe?
Jetzt um Kopf und Kragen geredet. Wir beenden das lieber mal. Es tut mir leid. Ich meine, das. Ach, jetzt habe ich mich wieder in so eine komische Situation gebracht.
Wieso?
Hm?
Welche komische Situation?
Naja, dass ich, du weißt doch gerade hier von wegen, mit wem ich so denken kann und sprechen
so.
Und so.
Nee, ich glaube, das kriegt man schon so mit, dass wir hier miteinander denken und kein Skript haben.
Spätestens jetzt. Spätestens
und ich
jetzt
immer Mühe habe, eine Zusammenfassung, eine ordentliche Zusammenfassung unserer Thesen vorzulegen.
Ich könnte es gar nicht, also von daher.
Ich gebe mir Mühe. Wir haben den Ausgang genommen bei deiner Themenfindung und der Frage, ob wir mit Random Acts of Kindness die Welt retten können. Ich habe die Antwort vorweggenommen für mich, bin aber jetzt nicht mehr so sicher, wie immer nach dem Gespräch mit dir, und das ist ja auch schön. Ich habe gesagt, ja, ich glaube, wir können dem nicht entsagen, dann geht die Welt auf jeden Fall der Berg runter. Es darf aber nicht genügen, also gerade, dass es total random ist, glaube ich nicht. Ich glaube, es hat mit Haltung und Übung und sowas zu tun und kann sogar systematisch werden oder absichtlich, wie du gesagt hast, absichtsvoll. Dann haben wir versucht rauszuschälen, was das für ein Riesenbegriffsfeld ist, und sind bei Unübersetzbarkeiten gelandet, die aber irgendwie alle stimmen. Und ich habe aus der Literatur entnommen, dass es sich häufig auch in den historischen Varianten der Zugewandtheit der Caritas zum Beispiel oder der Philanthropia um so regelgeleiteten Regelbruch handelt. Und dann haben wir uns gefragt, wie unsere Regeln so sind, nämlich Individualismus, Leistungsgesellschaft in einem bestimmten Sinne, Arbeit in einem bestimmten Sinne und die Frage, wie man mit Freundlichkeit dann regelgeleitet an diesen Regeln ein bisschen kratzen kann. Das war, glaube ich, auch die Frage der Generation, warum die immer mal an den Regeln kratzen dürfen. Dann haben wir die These besprochen, ob das denn überhaupt echte Freundlichkeit ist, wenn es doch nur erweiterter Egoismus ist. Ich würde behaupten, ich bleibe bei These 1b, mag sein, mir egal, trotzdem wichtig.
Danke, dass du freundlich warst zu mir.
Ich würde sogar mit leichtem Hang zu These 2 tendieren, aber das ist mehr so eine persönliche Werthaltung. Und dann hatte ich, glaube ich, noch die Anleihe gemacht bei der Psychoanalyse und diesem interessanten Gedanken, dass wir erstmal durch all das Hässliche akzeptierend gegangen sein müssen, um echte Freundlichkeit zu leben. Und das entspricht ja dem, was du sagst, dass wir das nicht nur üben, sondern dass es ein ständiges Hin und Her ist und ein Abarbeiten daran auch. Ja. Ich glaube, damit hatten wir es soweit.
Ja, das klingt ganz fantastisch. Ich finde da viele Dinge wieder. Ich erinnere mich gerade so an Gesprächsfetzen.
Immerhin.
Ja, immerhin. Auch das nicht selbstverständlich.
Dann erzähle ich mal, was ihr lesen müsst, um Substanz dazu zu bekommen. Zu unserem Gespräch.
Dumm wie dumm.
Da fangt ihr mal bei Aristoteles an. Weil ja zwischen der Gefallsucht und der Streitsucht die Freundlichkeit steht. Und wenn jemand in der Antike eine Kamera draufgehalten hätte, hätte er vermutlich auch so mal zufällige Akte von Freundlichkeit beobachten können. Das Sicher. War so der eine olle Klassiker, den man dazu aber schon empfehlen kann, finde ich. Der andere, nicht mehr ganz so oll, sondern von 1762, ist Rousseaus Emil oder auch der Gesellschaftsvertrag, in dem diese These entfaltet ist, dass wir zwar nach uns selbst gucken, dass das aber immer auch bedeutet, nach anderen zu gucken, dass es also gar nicht so ein hehres moralisches Ding ist, sondern wirklich ein Anthropologikum, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Dann hatte ich mich kurz beim Ethos bedient und dieser Frage, wo ist denn da Platz für, ist zwischen meinen persönlichen Werthaltungen und den Institutionen, ist da nicht so viel Reibung, dass ich da gar nicht vorkomme. Das hat Selma Haupt, die wir ja auch schon zu Gast hatten, zusammen mit Sabine Hering, die einen super Vortrag gehalten hat bei der letzten Tagung, bei der ich war. Und Laura Weber entfaltet, der Artikel heißt »Kein Platz für mein Ethos« zum Spannungsverhältnis von Professionalität, Ungewissheit und Subjektivität. Es erschienen im Journal für LehrerInnenbildung. Ja,
das klingt super. Auch
fragen, warum. Ja, ist ja, auch super. Hm. Und dann gibt es ein Buch, das leider furchtbar teuer ist inzwischen, aber man kann es noch gebraucht kriegen. Das ist ganz kurz und macht diesen Sprung über die Psychoanalyse, ist eigentlich mehr ein Essay. Das ist von Adam Phillips und Barbara Taylor und heißt »Freundlichkeit, diskrete Anmerkungen zu einer unzeitgemäßen Tugend«. Und nicht zuletzt der freundliche Mann, dem Nora schon begegnet ist, sind zwei Bücher geschuldet, die ich auch ans Herz legen kann. Die kommen so daher, als sei das so Coffee-Table-Literatur. Das ist aber nicht der Fall. Das ist Wilhelm Schmid, mit sich selbst befreundet sein, von der Lebenskunst im Umgang. Das ist schon etwas älter, von 2007, glaube ich. Und auch von ihm Selbstfreundschaft, wie das Leben leichter wird. Und darum ging es uns ja ein Stück weit auch.
Ja, für alle. Also
ja, ja.
Für einen selbst, für einen anderen.
Ja, genau.
Das klingt gut. Das klingt nach einer schönen Literaturliste und auch nach schöner Literatur, um sich mal ein bisschen zurückzuziehen, glaube ich, wenn einem das alles zu viel wird. Also weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was man gerade sucht. Ne? Wo bekomme ich Anregung und Inspiration jenseits dieser ganzen Meldungen, die gerade auf mich einprasseln?
Das stimmt, das ist auch Herbst, ne?
Ja.
Dass wir das alles jetzt sehen, was du eingangs gesagt hast und dass uns das auch überfordern kann, ja.
Genau, und deswegen, glaube ich, finde ich das ganz gut, da auch mal so Gegenentwürfe und andere Themen zu haben und andere Vorschläge zu machen, was man eigentlich jetzt noch oder über was man noch nachdenken könnte, während man mit diesen ganzen Nachrichten zurechtkommen muss, weil es eine Form ist, sich auch wieder ins Handeln zu bringen.
Mhm.
Also, ne, auch das an der Stelle eben, finde ich, ist es kein Altruismus, sondern wirklich eine Handhabung der Welt gerade, also auch dem was entgegenzusetzen und so das Gefühl zu haben, ich kann Zugriff nehmen auf das, was passiert und ich habe in irgendeiner Form doch noch ein kleines bisschen Einfluss auf mein Umfeld. So, genau. Vielen Dank, liebe Rita.
Danke, Nora.
Dass du, ich weiß ja, dass es gerade alles irgendwie auch viel ist und dass du dann zwischendurch noch so eine Literaturliste aus dem Hut zu zaubern.
Ja, ich gebe zu, ich lese dann nur noch sehr schnell und bin auch froh, wenn es nur 150 Seiten sind, so ein Buch, und nicht 450 Seiten. Ich hoffe, man verzeiht mir das. Ich versuche das schon alles wirklich gründlich zu tun. Aber ich überlese bestimmt auch mal eine zentrale These und das tut mir dann leid, aber dafür habt ihr ja die Liste und könnt selber lesen.
Zum einen das und zum anderen habt ihr dafür natürlich auch unsere Kommentarspalten oder unsere Twitter-Handles und so, ne? Also ihr könnt den WDDD-Podcast antweeten unter @WDDD_podcast bei Twitter. Ihr findet mich auf Twitter und Mastodon unter @FrauNora. Und wir haben unsere Website www.wasdenkstudenn.de. Da kann man uns auch kommentieren, wobei mir gerade einfällt, ich müsste einen Kommentar, der wirklich sehr, sehr nett war, den müsste ich noch zu den Kindheitsträumen, den müsste ich noch freischalten. Das habe ich irgendwie verdattelt in der
Hausaufgaben.
Letzten Zeit. Ja, das passiert, also es passiert leider wirklich, aber ich freue mich immer, wenn es dann Rückmeldungen gibt und wenn Menschen uns schreiben und darauf Bezug nehmen. Das heißt ja einfach, dass es ein anregendes Gespräch war, ne? Dass irgendwie das Gedanken ausgelöst hat beim Gegenüber oder bei der Person, die es gehört hat. Und deswegen ist es natürlich toll. Und wenn ihr uns auch Gedanken dalassen wollt, dann könnt ihr das auch machen per Mail an rita@wasdenkstudenn.de oder Nora@wasdenkstudenn.de. Wobei ich ja immer glaube, die meisten Mails landen, glaube ich, bei dir.
Bei mir landen auch
bestimmt
viele
Mails
sonst wo, schlimmerweise. Ich hoffe, dass Menschen dann beide
die
benutzen.
Also bei mir landen
du
sie auf jeden Fall.
Auf
ich
jeden Fall
einen extra Ordner.
Die zuverlässigere Leserin.
Genau. Ja. Und damit wünschen wir euch einen schönen Oktober. Haben wir schon? In was ist das? 2,5 Monaten ist Weihnachten oder wie muss man das jetzt sagen?
Diese Frage muss ich täglich beantworten. In wie vielen
wie
Tagen ist Weihnachten?
Wie weit noch?
Ja, ja.
Man könnte auch schon mal einen Adventskalender aufhängen.
Mhm.
Einen Vor-Advents- und einen Vor-Vor-Adventskalender.
Aber im Prinzip kann ich den am 25.12. aufhängen.
Genau, ich würde mich jetzt gleich dem Purposeful Act of Kindness von Rita widmen, diesem fantastischen
Apfelkuchen.
Genau, und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.